Der US-Konzern ExxonMobil soll schon früh die menschengemachte Klimaerwärmung vorhergesagt haben, und zwar durch interne Studien. Gleichzeitig hat man aber in öffentlichen Stellungnahmen den Klimawandel heruntergespielt. Diese Vorwürfe erheben Klimaforscher der Harvard University und des Potsdam Instituts für Klimaforschung. Was das für bereits laufende Klagen gegen den US-Konzern bedeuten könnte, das frage ich gleich Erika Wagner von der Uni Linz, davor aber noch Susanne Nevraklar mit einem Überblick.
Schon in den 70er Jahren hörten die Bosse der großen Ölriesen Jahr für Jahr die Warnungen wichtiger Wissenschaftler. In zahlreichen vom Ölkonzern ExxonMobil durchgeführten Studien etwa wird klar aufgezeigt, dass die Förderung und Verbrennung von Erdgas und Erdöl dramatische Umweltschäden und eine globale Erderwärmung als Folge des Ausstoßes von Treibhausgasen zur Folge hat.
Given the importance of the problem, Exxon wanted to be at the table in terms of the discussion.
Wegen des Ausmaßes dieses Problems wollte Exxon mitreden können, sich an der Diskussion beteiligen können. Daher wurden die besten Wissenschaftler der Welt engagiert, um die Folgen des CO2-Ausstoßes zu erforschen, erzählt Ed Garby, der einst als Wissenschaftler für Exxon gearbeitet hat. Als dann der Klimawandel international als Problem erkannt wurde, investierten Ölfirmen wie Exxon und Shell viel Geld, um die Bedrohung durch die globale Erwärmung und die Rolle der fossilen Brennstoffe runterzuspielen. Eigens von den Ölkonzernen ins Leben gerufene Thinktanks, Lobbyverbände sowie teure Werbekampagnen haben seit den 90er Jahren die Gefahr des Klimawandels verschleiert, den wissenschaftlichen Erkenntnissen widersprochen, für Verwirrung und Diskussionen gesorgt. Doch schon seit Jahren braut sich eine Gegenbewegung zusammen. In den USA sind bereits Dutzende Städte und auch Bundesstaaten vor Gericht gezogen, um die Ölfirmen zu klagen. Nicht mehr nur wegen der Umweltverschmutzung, sondern eben auch wegen der systematischen Irreführung und Unterdrückung von Informationen. So etwa die Stadt New York, die ExxonMobil, Shell und BP wegen irreführender Werbung und betrügerischen Geschäftspraktiken verklagt hat. Ähnliches in Europa. 2021 etwa wurde der Ölkonzern Shell in den Niederlanden nach einem durch Spenden finanzierten Gerichtsprozess dazu verurteilt, den CO2-Ausstoß rasch und drastisch zu reduzieren. Dieses Urteil werde auch Auswirkungen auf andere Gerichtsprozesse und Urteile gegen die Ölkonzerne haben, sagte damals Roger Cox von der Umweltschutzorganisation Friends of the Earth. Rund 1800 klimawandelbezogene Klagen werden derzeit weltweit vor Gerichten verhandelt. Mit jedem Urteil wird auch das Klima für die Ölriesen und andere verantwortliche Unternehmen schärfer.
Und das wollen wir jetzt noch vertiefen mit Erika Wagner. Sie ist Leiterin des Instituts für Umweltrecht an der Johannes Kepler Universität Linz. Sie hat sich schon in der Vergangenheit mit Klagen gegen große Energiekonzerne beschäftigt. Willkommen im Mittagsjournal.
Grüß Gott.
Frau Wagner, was bedeuten denn diese Enthüllungen über die internen Studien bei ExxonMobil für potenzielle Klagen gegen den US-Konzern?
Ja, die neu hervorgekommenen Studien haben große Relevanz. Sie sind, wie im Bericht schon erwähnt, im Hinblick auf das Thema der Klimahaftung relevant. Dabei geht es um ein rechtlich noch weitgehend unerforschtes Thema, das in den letzten Jahrzehnten näher von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen erforscht wird. Unser Institut beschäftigt sich mit genau diesem Thema. Die Frage, inwiefern das Wissen in Bezug auf den Umstand der Verursachung der Erderwärmung bei ExxonMobil zur Haftung führt, ist in zweierlei Hinsicht relevant. Zum einen, inwiefern der Konzern für die verursachten Schäden haftbar gemacht werden kann. Auf die Voraussetzungen werden wir vielleicht im Gespräch noch kommen. Aber es geht auch um die Frage, inwiefern der Konzern zur Änderung seiner Politik für die Zukunft mit dem Instrument der Unterlassungsklage bewogen werden kann.
Gehen wir vielleicht noch einen Schritt zurück, bevor ich Sie dann zu den Voraussetzungen für ExxonMobil frage. Sie haben ja auch schon geforscht zu zum Beispiel den Klagen gegen Shell. Das ist ja auch im Beitrag vorgekommen. Wenn man gegen so große Energiekonzerne gerichtlich vorgeht, was sind denn da die besonderen Herausforderungen? Wie schwierig ist es überhaupt da, gerichtlich einen Erfolg zu erzielen?
Ja, Sie haben vollkommen recht. Die Klage bei der Klage stellt sich immer die Frage, wer kann klagen? Es geht also nicht nur um die Voraussetzungen, um die inhaltlichen Voraussetzungen, die ebenso ein Problem sind in diesen Kausen, sondern die Frage, kann der Einzelne klagen oder gibt es die Möglichkeit für Verbände zu klagen? Das Verständnis im Hinblick auf die Zulässigkeit von Popularklagen hat sich in Europa Gott sei Dank in den letzten im letzten Jahrzehnt gravierend geändert. Spätestens mit der sogenannten Aarhus-Konvention in Europa ist anerkannt, dass Verbände und Klagerechte in Umweltverfahren als Verband klagen können. Der Einzelne hat immer die Schwierigkeit, dass einem großen Konzern gegenübersteht und das Prozesskostenrisiko alleine trägt in zivilrechtlichen Kausen. Derzeit liegt am Regierungstisch in Österreich die Umsetzung der sogenannten europäischen Verbandsklagerichtlinie, die genau in zivilrechtlichen Kausen das Tool hätte, Verbandsklagen in Klimaklagen zu etablieren. Ob die Regierungsparteien das machen werden, ist offen. Es wäre aus meiner Sicht aber dringend nötig. Wenn nicht, müsste man mit der sogenannten Sammelklage österreichischer Prägung argumentieren und operieren. Hier können sich Einzelne zusammenschließen und gemeinsam, aber natürlich jeder unter seinem eigenen Namen, klagen, den Konzern klagen. Die Verbandsklage hat dagegen den Vorteil, dass der Verband klagen kann.
Das heißt, wenn ich Ihnen jetzt richtig zugehört habe, da gäbe es in Europa doch noch einiges zu tun, was die rechtlichen Voraussetzungen angeht, um gegen so einen Konzern auch klagen zu können. Heißt das im Umkehrschluss, wenn wir jetzt wieder zurück zu ExxonMobil kommen, eine Klage auf Basis dieser internen Studien, die da jetzt bekannt wurden, wäre wahrscheinlich in den USA erfolgversprechender als in Europa?
Nein, das möchte ich damit nicht gesagt haben. Wir haben bei diesen Klagen immer das Problem der Frage, wenn es um die Haftung geht, der Rechtswidrigkeit des Handelns und aber auch das Problem der Kausalität. Und dieses Kausalitätsproblem wird in Europa sehr intensiv diskutiert. Natürlich nicht immer von den ganz neutralen Geistern, sondern auch von jenen, die also wegen der fehlenden Kausalität eine Haftung gänzlich ablehnen. Im Vordringen ist dagegen jene Meinung in der Lehre, und dazu gehöre ich mich auch, die eine Anteilshaftung vertritt. Und aufgrund der Möglichkeit, des Kausalitätshindernis, das ist also die Frage, war tatsächlich genau dieser Konzern mit seinen Emissionen für den weltweiten Klimawandel und damit auch für den Schaden, den der konkrete Geschädigte hat. Ich denke an Bergbauern in Bergdörfern, die jetzt vom Hangrutschung bedroht sind, oder von jenen, die an der Küste leben, die von Überflutung bedroht sind. Also hier kann man nie genau sagen, es war genau dieser Konzern, der den Schaden dort verursacht hat. Und in Europa ist aber jene Meinung im Vordringen, die sagt, es reicht, wenn man den Anteil an der CO2-Verursachung nachweisen kann, um eine Haftung zu begründen. Es gibt natürlich immer noch Gegner dieser Sichtweise, die sagen, man muss den vollen Kausalitätsbeweis tragen, was dazu führen würde, dass nie jemand haften würde. Weil der einzelne Emittent kann sich immer auf den anderen berufen und sagen, der andere war genau kausal. Mhm. Und was in der Atmosphäre vorgeht, das kann niemand so genau sagen. Und diese Unsicherheit ist aus meiner Sicht den Emittenten anzulasten.
Und wenn wir jetzt noch einmal zurückkommen zu diesen internen Studien, die der Ausgangspunkt von unserem Gespräch waren, das ist natürlich immer auch ein bisschen spekulativ, so eine Frage jetzt, aber würden Sie sehen, dass es da Anhaltspunkte gibt, tatsächlich für eine erfolgreiche Klage gegen Exxon?
Ja, das würde ich schon sehen. Zum einen muss man sagen, in den 70er Jahren ist die Frage der Rechtswidrigkeit sicher noch anders zu beurteilen als heute. Es war sozial adäquat, mit Autos zu fahren, und je größer, desto besser. Ich bin selbst ein Kind der 70er Jahre habe also eine Kindheit erlebt, die diese Wertungen getragen hat. Das heißt also, das alleine zu tun, dass man damals Benzin produziert hat, ist noch nicht rechtswidrig. Was aber sehr wohl rechtswidrig war, ist eine Art listige Kommunikation nach außen, ein genau gegenteiliges Handeln wie nach innen bekannt. Das kann aus meiner Sicht sehr wohl Relevanz entfalten in Verfahren vor Gericht.
Erika Wagner war das. Sie ist die Leiterin des Instituts für Umweltrecht an der Johannes Kepler Universität Linz zu den jetzt bekannt gewordenen internen Studien des US-Konzerns ExxonMobil beim Thema Klimawandel und menschengemachte Erderwärmung. Vielen Dank für das Gespräch und für diese Einschätzungen.
Bitte, gern geschehen.